Wir schauen uns heute an, wie zufrieden sind eigentlich die Thüringerinnen und Thüringer in ihrem Land. Dazu haben wir exklusive Zahlen von INSA bekommen, die wir auswerten werden. Und ein anderes Thema, was wir noch haben, ist der Tag des Lokaljournalismus. Wir werden berichten, erzählen, was Lokaljournalismus für uns bedeutet, wo es Probleme gibt, wo alles gut läuft. Und wie immer der Top und der Flop der Woche.
Tacheles Thüringen. Der Polit-Podcast zur Lage im Land. Ein Podcast von Funke Medien Thüringen.
Mit mir im Raum sitzt Fabian Klaus. Ich kann schon sagen, altbewährtes Mitglied der Politikredaktion hier in Thüringen. Mein Name ist Elena Vogel. Wir sind beide Politikredakteure der Funke Mediengruppe in Thüringen. Hi Fabian.
Hallo Elena.
Fabian, heute mal ein bisschen, würde ich sagen, eine andere Podcast-Aufnahme, weil heute ist der Tag des Lokaljournalismus.
Ja, und dabei doch gar nicht so ganz anders, weil Lokaljournalismus und Regionaljournalismus ja auch immer ganz viel mit Politik zu tun haben und deswegen, glaube ich, ganz gut platziert in einem Polit-Podcast, den wir heute aufnehmen.
Das stimmt, aber wir wollen erstmal eigentlich, wie ich es auch versprochen habe, uns was anderes anschauen, nämlich schauen, wie zufrieden und zufrieden die Thüringerinnen und Thüringer sind. Und meine erste Frage an dich wäre, was ist eigentlich Thüringen für dich?
Ja, das ist völlig überraschend, aber Thüringen ist für mich Heimat, weil ich bin hier geboren, bin hier aufgewachsen und lebe hier, seit ich irgendwie geboren bin und habe Thüringen auch tatsächlich bis auf so ganz kleine Ausflüge nie verlassen. Insofern kann ich mich den Antworten derer, die wir befragt haben über INSA, sehr wohl anschließen.
Da haben nämlich auch 60% der Befragten gesagt, für mich ist Thüringen Heimat. Und das ist doch irgendwie eine schöne Aussage, oder?
Ich finde es eine schöne Aussage. Wie gesagt, ich kann mich auch anschließen. Ich würde für mich persönlich, um mal so ein bisschen auch einen Einblick zu geben, noch eine Einschränkung machen. Eichsfeld ist für mich natürlich noch deutlich mehr Heimat als Thüringen insgesamt, weil ich nun im Eichsfeld geboren bin und da auch die immer noch meiste Zeit meines Lebens verbracht habe, während ich jetzt an einem anderen Ort in Thüringen lebe. Genau, aber das 60% sagen, für sie ist Thüringen Heimat, ist einfach auch ein guter und solider Wert und zeigt aus meiner Sicht auch, dass vieles gar nicht so schlecht und schwarz und so dunkel eigentlich
bestimmt,
ist,
weil mit Heimat
manchmal Glauben gemacht werden soll.
Weil mit Heimat sind eigentlich immer positive, finde ich, für mich, Gefühle verbunden. Man fühlt sich wohl, man ist aufgewachsen, man kennt die Leute, man kennt die Umgebung, man weiß, wie man sich verhält, zu verhalten hat, hat eine Nachbarschaft. Deswegen finde ich das erstmal eine gute Aussage.
Boah, was ist Thüringen eigentlich für dich?
Ich bin ja zugezogen. Ich komme ursprünglich aus Schwabenland. Ich bin so ein Nomade, also ich war in ganz vielen Stationen quasi innerhalb Deutschlands. Aber jetzt bin ich seit 4, 5 Jahren, ach Gott, ich weiß das gar nicht mehr hier. Und ich muss sagen, für mich ist das auch ein Stück Heimat geworden. Ich bin auch noch gerne bei meiner Familie, die ist nicht hier in Thüringen, da fühle ich mich auch sehr wohl. Aber mehr Verbindung, würde ich schon sagen, habe ich jetzt hier einfach, weil ich so viele nette Kollegen, Freunde und so weiter habe und auch die Menschen, die hier leben, kennengelernt habe und das immer oder meistens so offene Gespräche waren und ich fühle mich super wohl hier.
Diese eine Frage, die erlaube ich mir jetzt wirklich noch, weil du gerade ja selber schon gesagt hast, du bist eigentlich sehr viel schon an Stationen unterwegs gewesen in der ganzen Republik. Wenn du das jetzt mal vergleichen solltest, die Thüringer und, keine Ahnung, die Baden-Württemberger oder
die
wo
Schwaben.
Auch immer, die Schwaben,
die
ja,
Schwaben.
Die Schwaben. was macht dann Thüringen oder was macht das für mit dir? Also für wo kommt dieses ist Heimat geworden Gefühl her?
Also ich habe das Gefühl, dass der Zusammenhalt hier in Thüringen unheimlich groß ist oder unheimlich groß sein kann. Dass man sich viel hilft, auch in einem kleinen Rahmen, sei es die Familie, sei es auch eine dörfliche Gemeinschaft, dass man viel miteinander quasi macht, ohne dass man es gleich groß aufbauschen muss. Und das, würde ich sagen, ist schon anders als da, wo ich herkomme. Das nennt sich Leitz, ist übrigens von den grünen, ehemaligen grünen Minister aus Thüringen, Winfried Kretschmann, der Heimatort. Da komme ich her und da hat jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen gekocht. Und da war dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit nicht so groß, wie es jetzt hier ist. Genau.
Ja, und ehrlicherweise ist das auch so ein Eindruck, den diese INSA-Umfrage, die wir in Auftrag gegeben haben, ja zum Tag des Lokaljournalismus, auch bestätigt, weil die Thüringer sich vor allen Dingen, ja, ich hätte fast gesagt, sie trauen sich natürlich selbst zu, die Probleme zu lösen, aber sie sind eben auch engagiert in Vereinen, in der Nachbarschaft, in der Kleingartenanlage. Das alles zeigen diese Zahlen und deswegen kann ich das durchaus auch sehr gut nachvollziehen, was du jetzt gerade sagst. Und wie gesagt, wird eben auch durch die Zahlen bestätigt, ne?
Also dieses Klein im Kleinen, dieses man schafft sich Wohlräume, man schafft sich Räume, in denen man sich engagiert, wie du es gerade gesagt hast, in denen man sich wohlfühlt, die man sich dann auch schön macht, ohne dass man irgendwie so einen großen Anspruch von außen hat, dass man sagt, oh, hier muss jetzt aber mal oder so, sondern schaut selbst, dass man seine eigenen Probleme löst. Ich glaube, das hatten wir auch abgefragt, ne? Wer kann eigentlich meine Probleme für mich lösen? Und dann sagt der Thüringer, na ich kann meine Probleme für mich viel, viel besser lösen, als das die ganze Landesregierung kann. Und das ist irgendwie, das finde ich, hat sich in den Gesprächen, die ich geführt habe, sehr häufig bestätigt. Weißt du, was ich aber auch interessant fand, Fabian?
Sag mal.
Kennst du denn unser Slogan von Thüringen?
So ein Slogan von Thüringen,
kennst du das
grüne Herz Deutschlands, meinst du jetzt?
Das grüne Herz Deutschlands.
Also das ist ja der Slogan, den der Thüringer Ministerpräsident Mario Vogt und seine Landesregierung gerne wollen, dass es der Slogan von Thüringen ist. Und sie arbeiten da mit wirklich Werf und Engagement daran. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, der Ministerpräsident trägt jetzt immer so ein ganz großes grünes Herz am Revers seines Jacketts, das muss irgendwie neu sein.
Und wir können eigentlich Bingo spielen, wenn wir den Ministerpräsidenten eine Rede hören, reden hören und sagen, ja, da hat er wieder, ich hab die drei voll, er hat grünes Herz gesagt, weil mindestens einmal in jeder Rede taucht das auf. Also die Landesregierung gibt sich große Mühe, dass man das grüne Herz mit Thüringen verbindet.
Ja.
Und es scheint Früchte getragen zu haben.
Das ist wahr.
Immerhin sagen 44% der Thüringerinnen und Thüringer oder der Befragten, sagen wir es mal so, dass Thüringen für sie das grüne Herz Deutschlands sei.
Ja, und das ist ein Wert, wo ich sagen würde, da reüssiert es langsam ein Stück weit.
Mhm.
Und da kommt das, was Mario Vogt und was diese Landesregierung eben so ein bisschen auch als so eine Art neuer Patriotismus auch, den die Brombeere da versucht zu implementieren, das kommt da schon auch ein Stück weit zum Tragen.
Es ist tatsächlich so ein bisschen Thüringen wieder zurückgewinnen und Thüringen auch wegzumachen von dem Problemland, für das es oft dargestellt wird. Vor allem, also wir haben das jetzt gesehen, als Landtagswahl war vor 2 Jahren, da kamen die ganzen überregionalen Medien hier und dann sprach man immer so ein bisschen sorgenvoll über Thüringen,
ja,
quasi. Und von diesem Image will die Landesregierung ja weg. Haben sie so ein bisschen oder fast geschafft, zumindest im eigenen Bundesland. Aber immerhin 22% sagen noch, Thüringen, das ist ein Bundesland, um das ich mir Sorgen mache.
Das ist ein Wert, der mich jetzt nicht überrascht. Also das zeigen ja auch andere Fragen, die dann so gestellt worden sind. Klar, wir haben jetzt gesagt, 60% sind empfinden Thüringen als Heimat. Ein anderer Chart sagt ja auch, die Mehrheit der Thüringer, die Mehrheit der Befragten, ist eine repräsentative Umfrage, ist auch eher zuversichtlich, was mit Thüringen, so würde ich das jetzt mal umschreiben. Aber wir haben ja auch gefragt, was würden Sie eben sofort ändern, wenn Sie es könnten? Und da haben eben auch 15% gesagt, naja, der gesellschaftliche Zusammenhalt, da müssen wir schon noch ein bisschen was tun. Ja.
Stimmt, das war der größte Anteil, ne? Das
eben
hat mich auch überrascht, dass dann, wenn man gefragt wird, was würden Sie quasi im eigenen Bundesland ändern wollen? Und dann war das Erste, was man sagt, na, der Zusammenhalt. Man muss auch wieder demokratische Zusammenhalt miteinander, das miteinander reden, das miteinander umgehen. Da scheint es eine ganz große Lücke zu geben. Und zwar auch parteiübergreifend, wenn ich das richtig gelesen habe.
Das würde ich schon sagen. Also das das ist auch so, dass da die Befragten, die angeben, keine Ahnung, AfD, CDU, SPD zu wählen, dass die alle das ein Stück weit geantwortet haben. Ja. Es sind eben 15% nur gewesen, die das gesagt haben, aber es war der höchste Wert, du hast es schon gesagt. Vielleicht nennen wir auch noch mal ein paar andere Zahlen. Bildung, insbesondere Lehrermangel, stand da auch ganz oben auf der Agenda bei der Frage, wenn sie eine Sache sofort ändern könnten, was wäre das? Arbeitsmarkt, Löhne, da geht es dann vor allen Dingen um die Lohnentwicklung, das ist auch mit 13% ganz weit oben genannt. Das Thema Gesundheit, Krankenhäuser insbesondere spielen da eine Rolle, wird mit 12% genannt und auch dann kommt schon das Thema Migration, innere Sicherheit mit 12%. Insofern gibt es da schon auch Probleme, Sorgen, will ich es mal nennen, die Thüringerinnen und Thüringer sehen und wo sie von Politik dann eben auch Lösungen erwarten und ehrlicherweise auch zu Recht erwarten dürfen.
Aber dieser größte Punkt, dieser demokratische Zusammenhalt, da würde ich ganz gerne noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, weil das hat ja auch ganz viel mit miteinander umgehen zu tun. Wir hatten es im Landtag, wer grüßt wen, bla bla, das ist ja immer so eine Sache. Da hat man jetzt gesagt, zumindest die AfD-Abgeordneten fühlten sich immer so ein bisschen übergangen und haben gesagt, na, die grüßen uns ja nicht. Und jetzt mit dem BSW sei irgendwie auch eine neue Kultur reingekommen in den Landtag. Und du hast es aufgeschrieben vergangene Woche. Und zwar soll jetzt auch debattiert werden, ob AfD-Anträge, oder es wird ja immer wieder debattiert, ob jetzt soll quasi auch schon ein bisschen eine Einigung gefunden werden, ob AfD-Anträge denn jetzt in Ausschüsse überwiesen werden. Würdest du sagen, das ist schon ein Schritt hin in die Richtung, dass man sagt, okay, damit gehen wir diesen demokratischen Zusammenhalt stärken weiter? Oder würdest du sagen, das hat damit eigentlich gar nichts zu tun?
Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Also mal ganz kurz auf die Situation gucken. Es ist ja so im Thüringer Landtag, dass AfD-Anträge grundsätzlich nicht in Ausschüsse verwiesen werden. Jetzt haben wir diese Koalition aus CDU, BSW und SPD, wo das BSW schon ganz, ganz lange sagt, also wir wollen auch mal einen AfD-Antrag, einen guten AfD-Antrag in den Ausschuss überweisen und da weiter zu debattieren. Der zweite Satz war dann immer, bisher haben wir ja keinen guten gefunden. Ich habe mich dann immer gefragt, warum diskutieren die das eigentlich? In der CDU gibt es auch durchaus relevante Kräfte, die sagen, Oppositionsanträge, und da gehören eben die AfD dazu, müssen generell den Weg in den Ausschuss finden können. Das ist unter anderem der Fraktionschef Andreas Bühl, der das sagt. Und so ein bisschen als Kuh quer im Stall steht ja von Anfang an die SPD. Die sagt, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Und das heißt, nehmen wir eben für einen AfD-Antrag nicht die Hand. Und ganz offensichtlich ist es so gewesen, dass die SPD jetzt festgestellt hat, da gibt es durchaus Druckpunkte, Schmerzen bei den Partnern. Und diese Koalition beruht ja ganz viel darauf, so hat das ein führender Kopf, so will ich das mal nennen, mir gegenüber am Telefon gesagt, beruht ja ganz viel darauf, dass man sich gegenseitig sieht und dass man auch die Probleme des Partners sieht und ernst nimmt. Also da ist ganz viel Beziehungspsychologie dabei im Miteinander dieser Brombeere. Und deshalb liegen da jetzt verschiedene Vorschläge auf dem Tisch, die in diesem Koalitionsausschuss, der bei anderen Regierungen anders heißt, also wo die Spitze.
Kooperationsausschuss.
Sorry. Danke, dass du mich da an der Stelle richtigerweise korrigierst. Versprecher werden nicht geschnitten, wir senden es einfach. Genau, besprochen worden sind. Und man hat aber bisher noch keine Einigung gefunden. Aber es gibt eben diesen Vorschlag zu sagen, grundsätzlich überweisen wir alle Anträge, egal von wem sie kommen, in die Ausschüsse und diskutieren die eben dort.
Also man muss das vielleicht nochmal dazu sagen, diese Anträge werden quasi dann in die Ausschüsse überwiesen, dort wird dann nochmal größer debattiert und dann erst könnte es zu einer Entscheidung kommen, ob man das umsetzen möchte oder nicht. Aber genau. Das ist quasi ein Schritt davor.
Genau, und dieser Vorschlag, das zu tun, und das finde ich das Hochinteressante, kommt von führenden SPD-Köpfen.
Ach.
Also von den Vertretern der Partei, die eigentlich einen Parteitagsbeschluss haben, es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD, denn die wenden so ein bisschen auch einen Trick an bei dem Vorschlag, weil die sagen, wenn wir das in der Geschäftsordnung festschreiben, dann ist es eben nur ein verfahrensleitender Beschluss und keine Zusammenarbeit. Mhm. So. Und das würde dann dazu führen, dass natürlich im Ausschuss einfach einmal über alles diskutiert wird. Und wenn es irgendwie der pH-Wert von veganen Schwangerschaftstests, über die wir in Thüringen auch schon berichtet haben, ist...
Komm aus Thüringen, by the way.
Genau. Und wenn das eben diskutiert werden soll auf Wunsch einer Fraktion, dann wird das eben dann im Ausschuss diskutiert. Das hat natürlich enorme Auswirkungen auf die Ausschussarbeit. Und deswegen ist es, glaube ich, auch noch nicht zu einer Lösung gekommen, weil man das noch nicht zu Ende diskutiert und vernünftig austariert hat. Aber dass die SPD-Leute sich das trauen, und ohne zu wissen, ob sie damit bei ihrer eigenen Partei am Ende durch die Tür kommen, weil die SPD hat noch einen sehr wichtigen Landesparteitag vor sich in diesem Jahr, das finde ich mutig. Ehrlich, finde ich wirklich mutig. Dass wir darüber jetzt schon berichtet haben, hat nach Ansicht einiger Koalitionäre vielleicht nicht zur Lösungsfindung beigetragen, aber das ist wie mit Straßenausbaubeiträgen im Innenministerium. Manches kommt halt ein bisschen eher raus, als die sich das wünschen. Ist aber auch unser Job, das zu recherchieren und das zu tun. Ich bin gespannt, wie diese Debatte wirklich weitergeht.
Was ich daran nur so interessant finde, ist, dass dieses, was man im Klein-Klein hat, was man im Dörflichen hat, dieses, wie gehen wir miteinander um, man auch im Landtag quasi wiederfindet und dass sich das eigentlich schon ganz schön übersetzen lässt. Also wir hatten es gerade von, was würden Sie sofort ändern, der gesellschaftliche Zusammenhalt, und anscheinend ist das auch eine Sache, in der im Landtag darüber debattiert wird. Was haben wir denn noch gefragt? Ich muss dich mal ganz kurz angucken.
Wir hatten zum Beispiel gefragt, gut, dass du mich mir den Ball jetzt zuwirfst, wir haben es eben schon mal angeteasert. Wir haben gefragt, sind Sie zufrieden oder eher unzufrieden in Ihrer Stadt, in Ihrem Landkreis? Und da haben ehrlicherweise 67%, jetzt habe ich genug Zeit gehabt, auch die Karte zu finden, wo das draufsteht, gesagt, Sie sind zufrieden oder eher zufrieden. Das finde ich ist auch ein sehr wirklich guter Wert. Ein Drittel hat gesagt, unzufrieden oder eher unzufrieden. Und was wirklich ein schöner Wert ist, wenn ich das jetzt mal so versuche für mich zu übersetzen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie anderer Meinung sind, schreiben Sie uns gern unter dieser Folge, wie Sie das sehen. Die Zufriedenheit steigt, je älter die Thüringerinnen und Thüringer, also hier die Befragten, werden. Und das deutet zumindest mal darauf hin, aus meiner Sicht ein Indiz dafür, dass viele vielleicht auch sagen, okay, je älter sie werden, je zufriedener sind sie, sie haben ein schönes Leben, ein gutes Leben gehabt. Ich finde, das ist irgendwie...
Weiß ich gar nicht. Also,
das ist irgendwie ein schöner Gedanke. Also ich freue mich, wenn ich diesen Gedanken so machen kann.
So älter werden kann, ne? Das ist schon schön. Ich könnte mir auch vorstellen, dass einem einfach ein bisschen alles mehr egal wird und man sich dann so ein bisschen darauf fokussiert, was ist eigentlich Schönes da. Und dass man das Ganze, was doch nicht so richtig gut ist, so ein bisschen
ausblendet. Ein bisschen ausblendet. Aber das ist ja auch, genau, ein Wert an sich, wenn
ist
man das kann.
Ist auch ein Wert an sich, ne? Genau, das stimmt.
Vielleicht noch ein interessanter Wert auch aus dieser Frage. Am zufriedensten sind tatsächlich die Grünen Wähler in Thüringen. Also die angeben, sie würden die Grünen wählen, sagen auch, sie sind am zufriedensten. 95%.
Vielleicht, weil die nicht so von den Spritpreisen...
Meinst du, weil die weniger, Auto fahren? Das ist, ist eine Deutung, ja. Besonders unzufrieden sind die AfD-Wähler mit 48%. Genau, aber Spritpreise ist ein gutes Stichwort. Schön, dass du mir den Ball nochmal hinwirfst. Es gibt ja noch eine Frage, wo ich gerade die Karte suche, genau. Welche Probleme soll die Politik in ihrer unmittelbaren Umgebung sofort lösen? Auch das haben wir ja gefragt. Und da stand eben der Spritpreisanstieg ganz oben.
Interessant, weil ich hätte so gedacht, Mieten, das wäre für mich quasi was gewesen, wo ich gesagt hätte, oh.
Also 2 von 3 Befragten, 66%, haben gesagt, Spritpreisanstieg ist ein Thema, das muss dringend gelöst werden.
Die Lösung, die jetzt herbeigeführt worden, oder diese Zwischenlösung, ist halt auch keine dauerhafte Lösung. Es ist irgendwie... auch nicht zufriedenstellend.
Ja, diese 12-Uhr-Regel.
Ich meine, diese 12-Uhr-Regel und diese, naja, es wird mal für 4 Monate quasi 12 Cent billiger. Ich habe es jetzt überspitzt gesagt.
Es waren, glaube ich, 2 Monate und 17 Cent. Aber es ist einfach ein Rohrkrepierer, was Schwarz-Rot sich da überlegt hat in Berlin. Also
genau, es ist irgendwie, da wird der Politik auch nicht mehr so viel zugetraut, das richtig zu handhaben. Und die Unzufriedenheit ist groß. Und natürlich das Problem da. Und es wird nicht gehandelt.
Ne? Und ich will nochmal die anderen Zahlen noch sagen an der Stelle. Ne? Also welche Probleme soll die Politik in ihrer unmittelbaren Umgebung lösen, war die Frage. Ärztemangel, auch 60%, die sagen, Ärztemangel muss dringend angegangen werden. Mieten und Nebenkosten, die von dir angesprochen wurden, kommen dann mit 49%.
Gott sei Dank, ich fühle mich vertreten.
Ja. Ja. Zustand der Straßen?
Ah, furchtbar. Ich bin ja Radfahrerin. Ich fahre immer mit dem Rad zur Arbeit. Und ich bin auch genervt, weil dann fährt man und dann huckelt es immer und das ist irgendwie ganz furchtbar.
Ja, ist wahr, das ist in Erfurt wie in anderen Städten in diesem wunderschönen Bundesland so, tatsächlich. Also ich kann das aus da, wo ich lebe, auch berichten.
Aus Autofahrersicht quasi auch bestätigen.
Nee, auch aus Fahrradfahrersicht. Ich fahre ja auch hin und wieder mal Fahrrad, so ist nicht. Ja. Und Lehrermangel, 39% war dann, das sind die Top 5 gewesen.
Auch ein großes Thema, ne? An dem sich Herr Tischner gerade ein bisschen abarbeitet.
Abarbeiten muss.
Ne? Abarbeiten muss, ja, genau.
Ja. Genau. Das sind so die Zahlen, also einige der Zahlen. Wir werden auch sicherlich in den nächsten Tagen noch häufiger darüber berichten.
Wir werden die Zahlen
berichten.
Noch aufschreiben und zum Nachlesen aufarbeiten quasi, genau. Damit
aber
man sich
ja,
das nicht immer anhört.
Aber du hast ja eingangs noch ein zweites Thema angebracht, über das wir heute mal reden wollen. Wenn wir hier am Dienstagabend, 5. Mai, diesen Podcast ausstrahlen, ich sage den 5. Mai bewusst dazu, das ist heute der Tag des Lokaljournalismus.
Es ist Tag des Lokaljournalismus, Fabian. Und darüber wollte ich eigentlich auch mit dir reden. Wir haben gerade gehört, Thüringer wünschen sich vermehrt gute Nachrichten. Ist das umsetzbar? Die allererste Frage. Sollten wir mehr gute Nachrichten produzieren? Wir sind am Hebel. Wir setzen die Themen.
Ich überlege gerade, ob wir überhaupt schon gehört haben, dass die Thüringer sich vermehrt
gute
Nachrichten
wünschen. Ich glaube, du hattest das vorhin, glaube ich, angesprochen. Aber wenn wir es.
Soll ich es nochmal sicherheitshalber
genau,
sagen?
Wenn wir es nicht
Weil
gesagt
auch das haben wir abgefragt. 55% wollen gute Nachrichten lesen. Ja. Ausschließlich gute Nachrichten tatsächlich. Mhm. Und 32% sagen, sie interessieren sich sowohl für gute Nachrichten als auch für einen Skandal. Und nur 2% sagen, sie wollen ausschließlich Skandale lesen.
Mhm. Nicht ausschließlich, sondern sie wollen Skandale lesen, oder?
Ja, Skandale. Ja. Also sie interessieren sich vor allen Dingen für Skandale, genau. Und nicht für gute Nachrichten. Aber es sind eben nur 2%. Ja. Und deswegen sind wir am Tag des Lokaljournalismus, glaube ich, ganz gut aufgehoben, uns darüber mal Gedanken zu machen. Und jetzt war deine Frage, ja, sollten wir mehr gute Nachrichten produzieren? Ich finde ja. Also wir sollten die guten Nachrichten auch vielleicht stärker ins Licht rücken und uns da auch immer wieder selbst reflektieren, ob wir das schon oft genug tun. Weil es gibt gute Nachrichten in diesem Land und die haben es auch verdient. Und das machen ja vor allen Dingen die Kolleginnen und Kollegen in unseren Lokalredaktionen tagtäglich.
Sagen,
ja. Die haben es verdient, auch gut und groß präsentiert zu werden.
Das stimmt. Ich finde nur, man sieht einen Unterschied. Also der Wunsch nach guten Nachrichten ist da, aber das, was nachher, wir werten ja unsere Artikel aus. Also das bedeutet, wir schauen uns an, welche Artikel werden viel gelesen, welche Artikel werden nicht so viel gelesen. Und es gibt, finde ich, einen Unterschied zwischen dem Wunsch und der Realität. Wir sehen den Wunsch nach großen guten Nachrichten ist groß. Wir sehen auch, dass wir produzieren auch gute Nachrichten, aber die Rückläufe, also das, was da, ob die dann wirklich gelesen werden, das ist nochmal eine andere Sache. Und dann sehen wir tatsächlich, dass diese, nennen wir sie mal Skandalnachrichten oder einfach dieses Hinweisen auf Probleme, dass das doch noch um einiges besser gelesen wird.
Ich würde einen Unterschied machen, und zwar zwischen den Ausspielformen. Ich glaube schon, dass bin ziemlich davon überzeugt, weil wir auch Studien aus der Vergangenheit gemacht haben, dass die klassischen Zeitungsleser, das gedruckte Produkt oder das kuratierte Produkt im E-Paper lesen, da nochmal anders antworten würden als jene, die uns, denen wir in den sogenannten sozialen Medien begegnen, in der Timeline, ja, wenn wir die überhaupt abgefragt haben, das haben wir jetzt nicht unterschieden in der Umfrage. Insofern ist das, glaube ich, so ein Punkt, wo man auch nochmal stärker da auch drauf gucken kann, differenzieren muss. Aber overall geschaut ist es ja wirklich so, dass wir ohnehin das gesamte Geschehen abbilden müssen, was vor Ort passiert, ja, was in dem Lokalbereich passiert, sei es im Landkreis Eichsfeld oder in Jena, in Nordhausen, in Gera. Ilmenau, in Gera, jetzt habe ich, glaube ich, viele der Verbreitungsgebiete genannt, wo Thüringer Allgemeine, Ostthüringer Zeitung und Thüringische Landeszeitung sowohl gedruckt als auch
und hier nochmal der Werbeplug
im Portal erscheinen. Und das machen wirklich die Kolleginnen und Kollegen jeden Tag mit Werf und vorzüglich und
auch mit viel Passion.
Absolut.
Ja.
Also da guckt man kaum auf die Uhr, wenn dann abends irgendwie noch ein Brand geschehen ist, jetzt sind wir natürlich wieder bei Katastrophennachrichten, dann steht der Kollege eben auch bis 2 Uhr nachts da bei der Feuerwehr, um den Leserinnen nächsten Morgen zu sagen, pass auf, das vor eurer Haustür passiert. Und das sind ja auch Nachrichten, Informationen, und das sage ich ganz selbstbewusst. Die kriegen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nirgendwo anders. Die kriegen Sie nur bei uns.
Das stimmt, was vor Ort passiert, was in Thüringen in den der Stadt, in dem, der Gemeinschaft, in der man wohnt, passiert, bekommt man bei uns. Würdest du denn sagen, es gibt viele neben dem Beruf des Journalisten, also neben uns, gibt es viele andere Ausspielorte. Also wir sehen die sozialen Medien, da sehen wir, dass auch dort viel quasi nicht berichtet, aber viele Influencer sind, die quasi auch über das Geschehen berichten. Es gibt jetzt neue Formen des Bürgerjournalismus, da können Bürger einfach quasi Sachen aufschreiben. Würdest du sagen, dass der Beruf des Journalisten das ein Aussterbender ist, oder würdest du sagen, ein paar Jahre haben wir noch?
Also ich glaube, und bin ja immer kein Freund, so Glaubensfragen zu beantworten, aber mach's dann doch gerne, dass es den klassischen Journalisten, den professionellen Journalisten, den Reporter, Redakteur, je nachdem, dass es den immer geben wird. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, weil es wird immer einen Markt geben oder es wird immer Menschen geben, die Journalismus, so wie er auch gedacht ist, konsumieren. Also Einordnung, Meinung, Bericht klar getrennt, das ist ja das, was wir auch machen. Ja? Was bei uns zu sehen ist. Ich habe ja nichts davon, wenn ich 2 Stunden ein Interview mit einem Politiker führe. Ich nenne jetzt mal, um mal aus Thüringen rauszugehen und nicht am Ende wieder gesagt zu bekommen, ich würde irgendjemanden hier protegieren.
Karl Lauterbach.
Ich nenne einfach mal Karl Lauterbach. Karl Lauterbach ist ein gutes Beispiel und wahrscheinlich doch wieder ein Triggerpunkt bei dem einen oder anderen, der uns zuhört. Macht jetzt 2 Stunden Interview mit Karl Lauterbach und er erzählt mir dann einen vom Pferd. Und ich nehme am Ende das Pferd und reite mit ihm in den Sonnenuntergang, ohne dass ich da mal geguckt habe, stimmt das eigentlich, dass das Pferd irgendwie noch 4 Beine hat und ist da eigentlich gesattelt und haut das eigentlich alles hin und habe ich das eingeordnet, was er mir da gesagt hat. Und das findet ja ganz oft in diesen von dir beschriebenen Portalen auch statt, dass dann Gespräche geführt werden und dann darf der Politiker wirklich auch mal ausreden, ohne dass da ständig die bösen Journalisten so kritisch dazwischen funken. Aber es ist unser Job, kritisch da auch nachzufragen, Dinge auch einzuordnen. Also wir sind keine Pressestelle von irgendeiner Fraktion oder irgendeiner Partei oder irgendeinem Verband, das sind wir einfach nicht. Und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Und das, glaube ich, am Tag des Lokaljournalismus einfach mal deutlich zu machen, finde ich wichtig. Genau. Aber wir wollten ja eigentlich auch nochmal darüber reden und vielleicht machen wir das nochmal ganz kurz, Elena. Wenn du jetzt auf deine Zeit bei uns und im Journalismus guckst, was war denn so dein schönstes Erlebnis?
Ich glaube, ich habe ganz viele, ganz schöne Erlebnisse gehabt. Tatsächlich hatte ich eine Geschichte gemacht und über die denke ich immer mal wieder nach. Also ich würde nicht sagen, dass es schön war, aber es ist eine, die mir einfach in Erinnerung geblieben ist. Da war ich damals in der Lokalredaktion in Sömmerda und dann habe ich eine Frau kennengelernt, die sehr die Drogen genommen hat und die ein kleines Kind hatte und habe da eine Geschichte mit ihr gemacht oder sie hat mir ihre Geschichte erzählt, wie schwierig das ist, als drogenabhängige Person Mutter zu sein. So, und das ist eine Geschichte, über die ich ganz, ganz viel nachdenke, weil das so viele Probleme aufgemacht hat. Genau, das war eine meiner eindrücklichsten, glaube ich, Geschichten, die ich hatte.
Das eben auch, gehört aber auch viel dazu, eben erstmal diesen Kontakt zu haben und dann auch so eine Geschichte aufzuschreiben und dann eben auch so aufzuschreiben, dass sie das transportiert, diese Botschaft transportiert, wie schwierig ist das eigentlich und dieses Bewusstsein dafür, da ist ein Problem, glaube ich, und das dann auch rüberzubringen. Insofern kann ich das nachvollziehen.
Hast du denn ein Erlebnis, was dir eindrücklich im Kopf wahrscheinlich viele. Fabian, sag noch mal kurz, wie lange bist du schon dabei?
Jetzt irgendwie 20 Jahre, knapp 20, na, knapp 20, 18 Jahre, 18 Jahre Journalismus jetzt mal Revue passieren lasse, könnte ich wahrscheinlich die ersten 10 Kapitel meiner Memoiren vorlesen an der Stelle, aber ich möchte, wenn ich darf, 2 Sachen sagen.
Sage ich nachher auch noch eine.
Okay. Dann mache ich das. Geht auch ganz schnell. Das eine erinnere ich mich immer wieder gerne zurück, ist schon viele Jahre her, Papst Benedikt XVI. Besucht das Eichsfeld. Ich war damals Lokalchef in Heiligenstadt, also Lokalredaktionsleiter bei der TLZ. Und wir haben natürlich seitenweise tagelang, monatelang vorher berichtet und dann war eben dieser Tag auch da. Und ehrlicherweise, es war noch so eine Zeit, wo man zum Artikelschreiben am liebsten in der Redaktion saß. Und ich habe an dem Tag das erste Mal einen Kommentar mit einem Laptop auf dem Schoß irgendwie auf einer grünen Wiese geschrieben und irgendwie versucht, auf der grünen Wiese Internet zu kriegen.
Das
hat auch funktioniert. Ja, so. Und dann war das natürlich ein erhebendes Erlebnis. Ne? Da kommt der Papst, da kommt ins katholische Eichsfeld, du bist auch noch Lokalredaktionsleiter, verantwortest quasi die Berichterstattung, sprichst mit unzähligen Menschen. Das war ganz, ganz toll. Also ist mir wirklich im Kopf geblieben und ich sehe mich auch heute noch da sitzen auf dieser Wiese und diesen Kommentar, diesen wirklichen Jubelkommentar schreiben. Also ich glaube, wer da nicht katholischer Christ ist oder sich irgendwie begeistern konnte für diese Veranstaltung, der hat gedacht, was schreibt der Klaus da für ein Zeug? Aber es war ein Meinungsbeitrag und ich darf da meine Meinung eben auch kundtun, das habe ich auch gemacht. So, und das Zweite ist noch gar nicht so lange her, aber ist mir wirklich auch in Erinnerung geblieben, weil es ein positives Erlebnis ist. Als ich jüngst von Erfurt mit dem Zug in Richtung Heimat aufbrach, sprach mich ein älterer Herr an. Sagen Sie mal, Sie sind doch der immer in der Zeitung schreibt, der Klaus. Sie schreiben doch da manchmal auf der ersten Seite was. Ich sage, ja, Fabian Klaus, Funke Medien. Stimmt, ist richtig. Ich wollte Ihnen nur mal sagen, machen Sie mal weiter so. Mhm. Und entschwand. Das war's. Ja. Und da habe ich so gedacht, genau. Das ist schön, dass es solche Leute auch noch gibt, die dir das auch mal sagen, in einer Zeit, wo du ja vor allem die andere Seite ganz oft, über die reden wir jetzt einfach auch heute nicht, passt jetzt auch nicht hierher, zu hören kriegst, aber das fand ich toll und das hat mich irgendwie auch ganz beseelt irgendwie nach Hause fahren lassen.
Es ist ja auch nachher das, weshalb man das macht, also Journalist zu sein, Journalistin zu sein, ist ja viel, so empfinde ich es, eine intrinsische Motivation. Man liebt diesen Job, man macht den mit einer Leidenschaft, man möchte Sachen aufdecken, man möchte Sachen aufschreiben, man möchte Sachen erzählen, Geschichten erzählen und dann eine Rückmeldung zu bekommen. Und das ist auch eine der Sachen, die mir ganz viel wieder zurückgibt. Aber ja, wir wollen jetzt hier nicht so pathetisch werden.
Ja, wir können schon nochmal sagen, dass wir Journalismus für eine offene und informierte Gesellschaft machen, einfach um diesen Funke-Claim nochmal an der Stelle genannt zu haben, der wichtig ist und der richtig ist. Also ich finde den sehr, sehr richtig. Wolltest du jetzt noch eine zweite Sache sagen?
Aber es wäre ein bisschen negativ, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich hau's raus.
Mach doch, hau's raus, los.
Und zwar war ich vor kurzem im Landtag und habe über Windkraft, im Petitionsausschuss berichtet, Windkraft. Und da kam ein Bürger zu mir, ein Leser, weiß ich nicht, ein Bürger, sagen wir es mal so, und hat gesagt, Sie sind doch hier auch die, quasi, die dort schreibt. Und dann meinte er, sagen Sie mal, wer sagt Ihnen eigentlich, was Sie schreiben sollen? Wer ruft Sie an, quasi? Und es hat in mir noch nachgearbeitet, weil ich gedacht habe, das ist in sehr, sehr vielen Köpfen einfach verankert, dass diese Meinung, dass man eine Doktrin hat, dass man irgendwie, dass man von oben gesagt bekommt, tatsächlich, hey, schreib mal das und das auf. Und an dieser Stelle mal ganz klar und deutlich gesagt, wir suchen uns unsere Themen selber aus. Wir schreiben über das, was wir denken, das wichtig ist.
On point. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Sehr gut. Fabian, wie es bei uns so ist, die Zeit ist davon geritten.
Ja.
Und wir haben auch diese Woche einen Top und einen Flop der Woche.
Genau. Soll ich den Top sagen?
Wie du möchtest. Du kannst den Top oder den Flop sagen.
Ja, du sagst den Flop, weil du dich mit dem Thema intensiver befasst hast als ich. Also als Top der Woche, da waren wir uns ziemlich einig, nehmen wir mal Klaus von der Weiden, den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs, stellvertretend für die Kammer, die in der vergangenen Woche entschieden hat, dass die Thüringer Landtagswahl gültig bleibt 2024. Aber, jetzt kommt das Aber, und deswegen hat er sich die Kammer den Top der Woche und Klaus von der Weiden eben stellvertretend verdient. Sie hat sehr, sehr deutlich gemacht, dass dieser Brief, den 17 Landräte im Vorfeld geschrieben haben von SPD und CDU und gegen bestimmte Parteien, in dem Fall AfD ist es gewesen und Werteunion, glaube ich, noch, oder aufgerufen.
Nee, es waren nur die Werteunion und noch ein Bürger, Alf Schmidt.
Mhm. Genau. Aber dieser Brief richtete sich gegen
AfD
diese Partei.
Und BSW.
Genau, AfD und BSW aufgerufen haben, die nicht zu wählen, sehr deutlich gemacht, dass das aus dem Amt heraus des Landrats nicht geht. des Oberbürgermeisters. Da hat man politisch neutral zu sein. Das hat der Hof sehr deutlich gemacht. Und alle, die diesen Brief damals unterschrieben haben, haben sich diesen Tritt in die Kniekehle auch wirklich, wirklich redlich verdient. Und der erfolgt auch zu Recht. Denn der Aufschrei, als der AfD-Landrat Robert Sesselmann in Sonneberg aus seinem Amt heraus aufgerufen hat, die AfD zu wählen, der war auch riesig. Dafür hat er auch seinen Tritt in die Kniekehle, wie ich gerne sage, bekommen. Aber was für den Herrn Sesselmann als Landrat in Sonneberg gilt, das gilt eben auch für CDU- und SPD-Landräte im Rest von Thüringen. Und das sollten sie, diesen Spruch des Hofes, den sollten die sich alle, die noch im Amt sind, einige sind es ja nicht mehr, sind jetzt Staatssekretäre oder irgendwas in der Landesregierung, aber die noch im Amt sind, sollten sich diesen Spruch wirklich nehmen und sollten sich an ihre Bürowand tapezieren oder irgendwo, dass sie das niemals wieder vergessen.
Noch kurz ergänzend dazu, Klaus von der Weiden hat auch eine mündliche, das war eine mündliche Verhandlung, die er gemacht hat und hat damit für sehr, sehr viel Transparenz gesorgt. Er wollte das auch nochmal quasi öffentlich machen und sagen, hey, das, was ihr gemacht habt, war nicht okay.
Aber das also völlig verdient.
Völlig verdient. Das nur als kurze Ergänzung.
Der Flop der Woche ist auch völlig verdient, ne?
Völlig verdient in meinen Augen. Und zwar haben wir Leserpost bekommen, der gesagt hat, ein Leser hat gesagt, ich bin zugefahren auf der Strecke von Leipzig nach Gera und ich bin schwerbehindert. Und ich bin in diesen Zug eingestiegen und hatte Glück, dass ich noch einsteigen konnte. Viele konnten es gar nicht mehr und dann bin ich gestanden und ich konnte nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts. Ich habe keinen Platz bekommen und konnte auch nicht auf Toilette gehen. So. Haben wir nachgefragt im Infrastrukturministerium und
das de facto dafür zuständig ist.
Das de facto dafür zuständig ist. Und der Minister, der dafür zuständig ist, heißt Steffen Schütz, kommt vom BSW. Und der hat uns auch, oder das Ministerium hat uns auch lange geantwortet. Ein bisschen in so einem Nebensatz kam dann raus, 2036 sollen neue Züge eingesetzt werden. Jetzt ein Problem ist, dass die Züge, die auf dieser Strecke jetzt fahren, die Produktion eingestellt haben. 2036 sollen da neue Züge eingesetzt werden. Heißt wahrscheinlich, es kommt zu keiner Entlastung.
In den nächsten 10 Jahren.
In den nächsten 10 Jahren. Und das finde ich krass.
Ja. Also ich glaube, da sind wir uns einig, das muss schneller gehen. Und da müssen schneller auch Lösungen her. Und deswegen, jetzt fährt Herr Schütz den Zug nicht selber oder produziert nicht selber Züge, aber stellvertretend für seine Zuständigkeit.
Genau, vielleicht findet er ja jemanden, der das doch noch schneller machen
kann. Ist er der Flop der Woche.
Steffen Schütz. Fabian, damit sind wir eigentlich heute rum, außer du möchtest noch etwas sagen.
Ich würde an der Stelle sagen, wir sind wirklich für heute rum und am Tag des Lokaljournalismus haben wir mal ein paar Minuten überzogen. Das sehen Sie uns hoffentlich nach. Wenn es euch gefallen hat, wenn es Ihnen gefallen hat, schreiben Sie uns einen Kommentar, bewerten Sie die Folge. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche an der Stelle wieder. Elena, mach's gut, hat mir Spaß gemacht.
Bis dann.
Ein Podcast von Funke.